Diese Episode wird unterstützt vom Berglässig Hotel Bodenmais. Eigentumswohnung, Ferienwohnung, Hotel. Wer in Immobilien investiert, muss sich normalerweise entscheiden, im Berglässig Hotel Bodenmais nicht. Hier erwirbst du ein eigenes Hotel-Apartment als Kapitalanlage mit eigenem Grundbuch wie eine Eigentumswohnung. Gleichzeitig genießt du deine eigene Ferienimmobilie mit allen Annehmlichkeiten des 4-Sterne-Berglässig-Hotels. Du erhältst Pachteinnahmen ohne Aufwand für Vermietung oder Gästebetreuung. So verbindet das Berglässig Hotel Bodenmais ein Immobilieninvestment mit einer prognostizierten Rendite von rund 6,2% und den Vorteilen einer eigenen Ferienimmobilie. Lern dein eigenes mögliches Hotel-Apartment bei einem Probewohnen kennen und alle weiteren Informationen findest du unter berglässig.de/1alage. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Wird die Steuerfreiheit von Immobilienverkäufen jetzt doch abgeschafft? Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grüne hat einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der 10-jährigen Spekulationsfrist vorgelegt. Was würde das für den Mietwohnungsmarkt bedeuten und für Immobilienanleger? Das ist unser Thema heute hier in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Welche steuerlichen Regeln gelten aktuell für private Kapitalanleger? Wie ist die steuerfreie Veräußerung einzuordnen? Spricht auch etwas für eine steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren? Was würde mit dem Mietwohnungsmarkt passieren, wenn die steuerfreie Veräußerung entfällt? Sollte es also alles bleiben, wie es ist? Und wie ist die Einschätzung? Bleibt es dabei? Bleibt die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Berglässig Hotel Bodenmais, deinem Partner für Eigentumswohnung, Ferienwohnung und Hotel, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage und heute geht es um ein Thema, das uns natürlich jedes Mal, wenn wir privat eine Wohnung oder eine Immobilie kaufen, unter den Nägeln brennt. Es gibt eine Anomalie im Wohnungsmarkt beziehungsweise für die Veräußerung nach 10 Jahren, wenn ich eine Immobilie selber und privat besessen habe. Darüber wollen wir heute reden, ob das ganze Thema jetzt tatsächlich endlich angefasst wird und endlich ist dabei keine Erwartungshaltung im Sinne von hoffentlich machen sie es endlich, sondern eigentlich reden wir seit ich weiß nicht wie langen Jahren darüber, dass wahrscheinlich irgendwann mal jemand seine gierigen Griffel in genau diese Sonderregelung reinrammt und es ist passiert. Aber wenn ich diesen Podcast jetzt alleine machen würde, dann würde das herzlich wenig sachlich werden. Deswegen brauchen wir ihn, deswegen schätzen wir ihn für seine allseits bekannte und sehr, sehr, sachliche Positivität. Das brauchen wir in diesem Thema und deswegen ist er hier, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, also die Steuerfreiheit nach 10 Jahren. Das ist eins der Themen, die immer mal wieder heiß diskutiert werden. Und jetzt lass uns nochmal einsteigen und erstmal nur die Basis legen für die Diskussion. Was sind denn eigentlich die steuerlichen Regeln aktuell für private Kapitalanleger?
Genau, also es gilt das sogenannte Investitionsgutmodell. Das heißt natürlich, die Miete muss versteuert werden, die Mieteinnahmen, aber ich kann eben meine Kosten ansetzen. So, das heißt, ich kann eben normale Instandhaltungskosten ansetzen, ich kann meine Schuldzinsen ansetzen steuerlich und ich kann eben auch die Abschreibung ansetzen. Das sind bei Neubauimmobilien waren das 3%. Jetzt gilt aktuell über das Wachstumschancengesetz ja die degressive AFA von 5%. Im Bestand sind das 2%. Gerade im Neubau, das ist ja gerade für viele Investoren sehr interessant, wenn man ein QNG-Immobilie hat, also KfW 40 Standard plus QNG, also besonders nachhaltig, dann kann man sogar unter bestimmten Bedingungen, weiteren Bedingungen, die Baukosten dürfen nicht so hoch sein, kann man nochmal in den ersten 4 Jahren 5% zusätzlich abschreiben. Ja, also das heißt, man kann schon eine ganze Großteil abschreiben in den ersten 10 Jahren und das ist eben spannend. Dann kann man die Immobilie steuerfrei veräußern. Die steuerfreie Veräußerung gilt aber auch nicht in allen Fällen, sondern sie gilt nur dann, wenn man nicht gewerblich tätig ist. Und die Gewerblichkeit, die wird meistens daran festgemacht, wie viele Objekte man innerhalb einer bestimmten Zeit veräußert. Wer mehr als 3 Objekte innerhalb von 5 Jahren veräußert, der gilt als gewerblich. Ja, und deshalb, das ist eine Grenze, auf die viele Investoren natürlich achten, dass sie die nicht überschreiten, damit sie eben von der Steuerfreiheit der Veräußerung dann profitieren.
Wie ist diese steuerfreie Veräußerung einzuordnen? Also was soll das? Warum eigentlich? Wir wollen nachher auch nochmal, naja, kommen wir dann später zu, aber erstmal sozusagen, macht das einen Sinn? Also ordne das mal ein.
Also ich glaube, es ist schon eine Besonderheit, das muss man einfach sagen, weil wir vor allen Dingen bei Aktien das nicht mehr in dieser Weise haben. Wir hatten auch mal bei Aktien eine Steuerfreiheit, da war es sogar nach einem Jahr, also ein Jahr Haltedauer, dann konnte man steuerfrei veräußern. Das ist bei Aktien abgeschafft worden. Es gilt jetzt die Abgeltungssteuer, also 25% plus Soli, je nachdem, die du dann zahlen musst. Und vor dem Hintergrund gibt es natürlich viele, die sagen, naja, warum haben wir das jetzt noch bei Immobilien? Warum sind Immobilien hier privilegiert und es gibt diese Besteuerung? Ich glaube, es lohnt sich aber nicht, genau. Warum gibt es hier diese keine Veräußerungsgewinnbesteuerung? Aber ich glaube, es lohnt sich auch mal der Blick ins Ausland, weil dann häufig gesagt wird, naja, im Ausland ist das ja auch so, dass es eine Veräußerungsgewinnbesteuerung gibt. Aber ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich, es gibt zwar Veräußerungsgewinnbesteuerung, aber eigentlich nicht mit dem vollen Steuersatz, wie das in Deutschland vorgesehen ist. Also ich meine, was möchte die Bündnis 90 Grüne? Die sagen, wenn zukünftig nach ihren Vorstellungen dann eben nach veräußert wird, egal ob nach 5 Jahren oder nach 15 Jahren, dann unterliegt das letztlich dem Grenzsteuersatz. So, und den haben wir jetzt gerade ja nochmal erhöht. Also der könnte bis zu 47% plus Soli sein. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. So, und wenn man sich mal anschaut, wie ist das in anderen Ländern geregelt, da gibt's das schon. Aber sehr unterschiedliche Regelungen. Also es gibt durchaus auch den Fall der Steuerfreiheit, zum Beispiel in Belgien. Nach 15 Jahren ist es da so, also ist die Spekulationsfrist länger, dann kannst du steuerfrei veräußern. In Frankreich gibt es sogenannte progressive Freibeträge. Ja, umso länger du die Immobilie hältst, umso geringer ist der Steuersatz. Das heißt, das beginnt ab dem 6. Jahr und nach 15 Jahren hast du dann eine Besteuerung von 13,6%. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob du nur 13,6% der Veräußerungsgewinne besteuerst oder eben 50% inklusive Soli. Und in Österreich gibt es eine sogenannte Immobilienertragssteuer von 30%. Also das ist eher dann angeglichen an diese Abgeltungssteuer. Das heißt, es gibt eine Pauschalbesteuerung von 30%. Ist natürlich auch viel, klar, aber es ist deutlich weniger, als das jetzt vorgesehen ist bei Bündnis 90 Grüne, die sich davon im Übrigen Steuereinnahmen, ich glaube, von 6 Milliarden Euro pro Jahr versprechen.
Ja, 6 Milliarden, da kann man schon mal wieder ein paar neue Ministerialbeamte einstellen. Ne? Da kannst du auch noch mal ein paar deiner Bekannten dann einstellen. Das ist ja nicht so schlecht. Aber lass uns noch mal über, also ich meine, offensichtlich gibt es ja auch eine Sinnhaftigkeit hinter der steuerfreien Veräußerung nach einer gewissen Zeit oder zumindest gibt es eine Sinnhaftigkeit, die Steuer zu reduzieren, je länger die Haltefrist ist. Ich glaube, das ist sozusagen unisono der Geist, der durch diese Regelung in den unterschiedlichen Ländern zu verzeichnen ist. Und die Frage ist natürlich, was spricht denn eigentlich dafür? Es muss ja einen Grund geben, weshalb sich Gesetzgeber über sämtliche Länder hinweg irgendwann mal überlegt haben, wir müssen hier offensichtlich unsere Investoren in Immobilien anreizen, möglichst lange die Immobilien zu halten. Warum?
Genau, also es gibt verschiedene Argumente, warum man eine steuerfreie Veräußerung braucht oder zumindest eine verminderte Besteuerung der Veräußerungsgewinne. So, und ein Argument war immer schon, dass es natürlich auch um eine Besteuerung von Scheingewinnen geht. Ja, also wenn du jetzt die Immobilie 15 Jahre hältst und wir haben eben 2% Inflation pro Jahr, dann kann man auch sagen, naja, eigentlich real hast du mitunter eine deutlich geringere Wertzuwachs, als das jetzt steuerlich erfasst wird. Also es ist eine ähnliche Diskussion wie mit der kalten Progression im Einkommensteuertarif. Ja, du wächst automatisch in höhere Progressionsstufen, weil die Löhne mit der Inflation steigen. Aber du hast gar nicht mehr Kaufkraft. Ja, das ist ja da die Argumentation. Und hier kann man das genauso führen und sagen, naja, wenn die Immobilie jetzt eben nach 15 Jahren 30% mehr ist und die Inflation war aber 35%, eigentlich habe ich doch gar keinen Gewinn gemacht. Und trotzdem müsste ich den dann besteuern. Das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt. Ein zweiter, vielleicht noch wichtigerer Punkt. Und du hast es ein bisschen angedeutet in deiner Frage. Die Haltefristen haben eine extreme Beruhigung für den Markt. Also wenn du keine Veräußerungsgewinnbesteuerung hast, dann kann es natürlich viel mehr Transaktionen und viel mehr ja vielleicht sowas wie Panikverkäufe und ähnliches geben. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt nicht diese steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren im Jahr 2022 gehabt. So, und dann hätte das natürlich durchaus dazu führen können, in dem Moment, wo die Zinsen dann anfangen zu steigen, dass ganz viele Leute ihre Immobilien verkaufen und sagen, Mensch, jetzt könnten die Preise fallen, sie sind dann ja auch gefallen, also verkaufen wir doch schnell. Und das könnte natürlich dann letztlich die Märkte viel stärker treffen und viel stärker dazu führen, dass wir eben Preisrückgänge dann haben. Das heißt, der Markt würde dann deutlich zyklischer werden. So haben wir eben jede Menge Anleger, die dann sagen, okay, es ist jetzt blöd, dass die Preise vielleicht fallen, aber ich will eben auch nicht riskieren, dass ich jetzt in die Besteuerung falle. Also lasse ich doch die steuerfrei. Also warte ich doch ab und halte. Und ich meine, für die meisten hat sich das ja auch entsprechend gelohnt. Und ein dritter wichtiger Punkt, das muss man eben auch sehen, Steuervorteile für Vermieter kommen oftmals eben auch den Mietern zugute. Ja, es gibt ein spannendes Kapitel, das mir immer im Kopf bleibt, aus der Expertenkommission Wohnimmobilien aus dem Jahr 95, damals noch mit Hans-Werner Sinn unter anderem und Axel Börsch-Zupan und ich glaube Raffelhüschen war auch dabei, also viele bekannte Ökonomen, und die hatten dann ein Kapitel überschrieben, der kluge Mann wohnt zur Miete. Und warum haben die das gemacht? Eigentlich, weil die damals schon gesagt haben, es gibt viel mehr Steuervorteile für Vermieter. Ja, wir haben das Thema ja hier auch gemacht, aktualisiert quasi. Warum lohnt es sich mehr zu mehr in die Vermietung zu gehen? Aber deren Schlussfolgerung war eben, naja, wir haben eine große Anzahl an Vermietern und im Wettbewerb geben die diese Vorteile letztlich auch an die Mieter weiter. Ja, also das heißt, das ist nicht unbedingt etwas, was jetzt nur dem Vermieter zugutekommt, sondern es kommt am Ende auch dem Mieter zugute.
Genau. Und das ist ja der Grund, weshalb ich jetzt dein Haus kaufe und du meins und wir es uns dann gegenseitig vermieten, damit wir unter die klugen Mieter geraten.
Ja, das ist natürlich schon auch ein Wahnsinn, dass das eigentlich so sich eher lohnt, ne? Also das muss man hier nochmal herausstellen, ne? Das ist schon ein Thema.
Ja, genau, das ist ja in Wahrheit ein Kritikpunkt daran, wie sehr man eigengenutztes Wohneigentum, selbstgenutztes Wohneigentum so schlecht stellt. Aber dazu haben wir eine ganze eigene Folge gemacht. Könnt ihr bei uns jetzt, ich glaube, vor 3 Folgen oder 4 Folgen, könnt ihr nochmal reinhören, wenn euch das Thema interessiert, warum der Selbstnutzer eigentlich der Dumme ist. So hieß der Titel der Episode. Lass uns nochmal reinschauen. Also die 10-jährige Besteuerung, also die Progressivität durch Inflation und so weiter, das ist sozusagen die eine Variante. Aber was würde passieren mit dem Mietwohnungsmarkt, wenn die steuerfreie Veräußerung wegfällt? Also das ist ja das Horrorszenario, was wir immer wieder diskutieren und sagen, dann passt eigentlich meine ganze Rechnung nicht mehr so richtig, weil auf einmal habe ich da Kosten drin, die habe ich so nicht mitkalkuliert, beziehungsweise die Attraktivität schwindet doch erheblich. Aber was macht es auch mit dem Markt, so wenn ich jetzt keinen Anreiz mehr habe zu sagen, ich halte diese Dauer bis 10 Jahre ist es in Deutschland im Moment. Welche Rückkopplungseffekte hätte das auf den Mietwohnungsmarkt?
Naja, es führt natürlich dazu, dass du weniger Anreize hast, in Immobilien zu gehen. Ja, also das heißt, man muss natürlich anders kalkulieren. Also nehmen wir mal an, das, was die Grünen dafür vorschlagen, das würde kommen und du musst daher die Hälfte deiner Veräußerungsgewinne abführen. So, und dann macht das natürlich erheblich was mit deiner Renditekalkulation. Die Rendite fällt deutlich nach unten. So, und dann wäre natürlich die Konsequenz, wenn es weniger Anreize gibt, dann gibt es weniger Investoren gibt, das muss es einen Ausgleich geben, damit der Markt weiterhin attraktiv sind. Und das wäre, die Mieten müssten steigen. Ja? Das heißt, du hättest einen größeren Druck auf die Mieten. So, und das ist aber dann aus regulatorischen Gründen nicht möglich. Du hast die Mietpreisbremse, du hast die Bestandsmietenregulierung. Da gibt es also gar nicht so viele Anpassungsmöglichkeiten, wie du das irgendwie kompensieren kannst. Also heißt es, du hast im Endeffekt noch mehr Knappheit im Markt. Ja, und dann muss man gucken, dann könnten man vielleicht sagen, okay, diejenigen, die das jetzt haben und die dann vielleicht, die verkaufen vielleicht an Selbstnutzer, aber das ist ja auch schwierig in Deutschland, weil eben viele Menschen gar nicht das Eigenkapital haben, nicht die finanziellen Ressourcen haben zu kaufen. Also irgendwo forcierst du damit die Knappheit. Und das ist eigentlich auch der spannende Punkt, den wir ja auch haben. Wir haben ja in dieser Folge zur Vergleich Selbstnutzung und Vermietung, da habe ich auch gesagt, es kann kein Weg sein, jetzt die Vorteile für die Vermieter zu nehmen. Weil in der jetzigen Situation führt das einfach zu neuen Verwerfungen. Wir haben ja jetzt nicht so den Markt, dass jetzt alle sagen, wir wollen Immobilien kaufen. Ja, also das hättest du vielleicht in den 2010er Jahren irgendwo sagen können, aber auch da wäre es schon schwierig geworden. Und wir müssen einfach auch sehen, wir haben letztes Mal ja so am Rande über die Bestandsmietenregulierung und das, was das alles auslöst. Im Endeffekt kann man sagen, diese ganzen steuerlichen Vorteile, die wir Vermietern gewähren, die sind irgendwo auch ein Substitut für die Mietregulierung. Also nur weil ich die steuerlichen Vorteile habe, ziehe ich doch genügend Menschen in den Mietwohnungsmarkt als Investoren, dass es hier ein ausreichendes Angebot gibt. Wenn ich jetzt anfange, die Besteuerung hier deutlich zu verschärfen, dann werden wir erst recht so einen Exodus der Kapitalanleger und der Vermieter erleben. So, und dann forcieren wir damit eben die Knappheit. Und es ist ganz interessant, ich habe mir das letztens nochmal angeschaut. Wir haben ja erstaunlich niedrige Mietrenditen in Deutschland. Ja, wir haben, wenn wir im Bestand schauen, Top 7 Standorte haben wir durchschnittlich 3,4% Mietrendite. Ja? Das heißt, das Verhältnis zwischen Miete und Kaufpreis ist relativ klein. Ja? Mieten sind im Verhältnis zum Kaufpreis relativ gering. Wenn du mal auf London schaust oder auf Paris schaust, da sind die Mietrenditen teilweise bei 4-5%. Ja, das heißt, die Mieten sind im Verhältnis zu den Kaufpreisen deutlich höher, und das ist letztlich notwendig, weil eben diese steuerliche Unterstützung quasi für die Investoren fehlt. Ja, du hast in vielen Ländern, also Großbritannien zum Beispiel, gibt's gar keine AFA. Ja, führt aber einfach dazu, dass dann die Mieten entsprechend stärker steigen, weil sonst lohnt es sich nicht. So, und ich glaube, diesen Zusammenhang muss man eben sehen. Und solange wir eben diese Regulierung der Mieten haben, solange sind wir eigentlich auch darauf angewiesen, das steuerlich zu unterstützen. Heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, das ist eine ganz massive Subventionierung der Mieter, die wir eigentlich durch das System machen. Ja, wenn wir das mal alles zusammenfassen, wir machen es dem Selbstnutzer schwer, wir fördern den Mieter, ja, auf breiter Front. Und natürlich kann man hinterfragen, ist das so richtig? Wäre das bessere System dann nicht, tatsächlich zu sagen, wir liberalisieren den Mietwohnungsmarkt und besteuern dann eben auch ordentlich. Aber es geht nicht das eine oder ohne das andere.
Ja, aber es ist nochmal ein wichtiger Hinweis, weil natürlich die grüne Fantasie hier mal wieder nur die zusätzlichen Steuereinnahmen sieht und wieder nicht versteht, genauso wie bei der Mietpreisregulierung, dass das Gegenteil von dem erreicht wird, was sie eigentlich wollen. Es wird hier nicht der böse Kapitalanleger getroffen, sondern in letzter Konsequenz der Mieter. Vergleich zu London und Paris, glaube ich, ist deshalb ein bisschen nicht ganz richtig, weil man von beiden Metropolen nicht behaupten kann, dass sie einen funktionierenden Mietwohnungsmarkt haben, oder? Also
ja, aber es sind auch andere, es sind tatsächlich auch andere europäische Metropolen, wo wir ja diese höheren Mietrenditen haben. Also das ist tatsächlich ein Fakt. Und vielleicht lohnt es sich, das nochmal empirisch auch herauszuarbeiten, womit hängt das zusammen. Das ist aber ein größeres Forschungsvorhaben. Aber alleine in der Deskription siehst du schon, dass die Mietrenditen im Ausland häufig höher sind. Gerade in den Ländern, wo dann eben auch durchaus, wie Großbritannien, wo eben auch mehr Freiheiten bei der Mietgestaltung sind.
Also die eigentliche Absurdität dieser Steuerkonstruktion ist ja meiner Meinung nach jedenfalls, wir haben sowohl was die Preisbildung des Produkts angeht, also nennen wir es Miete, als auch in der Renditegestaltung des Projekts durch die Steuerbelastung, haben wir eigentlich an beiden Seiten nur Spielrahmen, die beide hochgradig reguliert sind. Das heißt, eigentlich zeigt sich hier wie an fast keinem anderen Beispiel, wie sehr dieses Produkt eingekesselt ist oder überhaupt dieser Markt eingekesselt ist in die Regulatorik. Und gerade deshalb finde ich, müsste unbedingt mehr Expertise in die Politik, wenn es darum geht, die Effekte abzuschätzen, wenn ich entweder an der Preisschraube drehe oder an der Renditeschraube, weil irgendwo müssen sich diejenigen, die es machen sollen, ja noch bewegen, so dass dabei auch mehr rauskommt, als ich reingesteckt habe. Also das war schon mal die Vereinbarung in dieser Marktwirtschaft. Was glaubst du also, sollte dann alles so bleiben, wie es ist? Ist das der Optimalfall, einfach um sozusagen die Rendite nicht gen Null zu treiben und noch Menschen zu motivieren, zu investieren? Oder müssten wir sogar eigentlich sagen, steuerfreie Veräußerung schon nach 8 Jahren, würde das was bringen? Oder müsste man nicht eigentlich für diejenigen, die 10 Jahre halten, die AFA ex post noch erhöhen? Also sollte es so bleiben, wie es ist? Oder gibt es vielleicht sogar auch gute Anpassungen, die am Ende vielleicht ja sogar dem Mietwohnungsmarkt zugutekommen?
Also ich glaube, wenn wir jetzt den Weg beschreiten würden einer vorsichtigen Liberalisierung, dass wir zum Beispiel im Bestandsmieten etwas mehr Steigerungsmöglichkeiten lassen, zum Beispiel nehmen wir mal an, wir reduzieren oder schaffen die Kappungsgrenzen ab und schaffen es, dass eben Indexierung Standard wird quasi bei Mietverträgen, dann könnte man schon überlegen, an der einen oder anderen Stelle auch nachzuschärfen bei der Besteuerung. Und ich würde das aber nicht über eine Veräußerungsgewinnbesteuerung machen, sondern ich würde das tatsächlich über eine Buchwertfortschreibung machen. Also es ist tatsächlich ja schon, es gibt absurde Steuerideen, die sich nur dadurch rechnen, dass es eben diese steuerfreie Veräußerung plus die Abschreibung gibt. Also auf Social Media finde ich jetzt zum Beispiel ganz viele Posts, die sagen, Mensch, wenn jetzt Eltern ihre Immobilie an die Kinder vererben wollen, die sollen die doch bitteschön nicht verschenken, sondern die sollen die verkaufen. Über ein Verkauf, also es gibt so innerfamiliäre Darlehen. Und die Idee dahinter ist, naja, wenn ich eben die Immobilie verkaufe, dann kann ich wieder sofort von 100% abschreiben. Und das ist ja auch die Idee dieser Ehegattenschaukel. Auch das hast du bestimmt schon mal gehört. Also übertrag nach 10 Jahren bitte an deinen Ehepartner. Der Vorteil ist, er kann dann wieder von 100% abschreiben und damit eben höhere Abschreibungen wieder realisieren. So, und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch irgendwo missbräuchlich. Ja, und zeigt eben auch diese Problematik. Und hätten wir jetzt eine Buchwertfortschreibung, das heißt, wenn ich jetzt 60% abgeschrieben habe und verkaufe, dann kann der Käufer eben auch nur von diesen 60% abschreiben. Er führt diese Abschreibung quasi fort. Klar, wenn es dann eine Sanierung gibt und eine Werterhöhung, dann gibt es auch wieder neue Abschreibungsmöglichkeiten, weil dann ist ja wieder neuer Wert geschaffen worden. Aber ich führe diese Buchwertfortschreibung ein. Und ich glaube, das wäre tatsächlich eine Maßnahme, die auch ein bisschen mehr Besteuerung schafft, ja, weil dann natürlich manche Steuerkonstruktionen nicht mehr in der Weise möglich sind. Und weil natürlich für der Käufer dann vielleicht auch eine gewisse geringere Zahlungsbereitschaft hat zu kaufen. Aber das wäre durchaus sinnvoll. Alternativ könnte man natürlich sagen, ähnlich wie in Frankreich, ich führe so eine progressive Freibetrag ein. Man könnte ja auch sagen, wir erweitern das und sagen, okay, nach 20 Jahren ist es steuerfrei. Wenn du noch 15 Jahren verkaufst, dann zahlst du eben eine kleine Steuer. Das wäre sicherlich auch noch akzeptabel. Aber im Zweifelsfall würden wir es dann einfach so lassen.
Ich finde eine Erhöhung, also jetzt mal zu der Ehegattenschaukel oder Ehegattensplitschaukel, wie hast du sie genannt? Wie heißt sie korrekt? Du weißt, was ich meine. Also der Hin- und Herverkäufe.
Ehegattenschaukel ist das doch, ne? Ja.
So. Weil du sagst, es ist missbräuchlich. Das ist halt eine Auslegung derjenigen Möglichkeiten, die ich habe. Und das ist ja schon auch das
Ja,
Spiel,
klar.
dass der Markt mit der Besteuerung spielt, dass man sagt, okay, der Markt versucht hier irgendwie eine Entlastung zu finden und ist immer wendiger und kreativer als die Gesetzgebung. Und das sind natürlich auch genau, ist das Delta, wo man dann doch noch ein bisschen Geld verdienen kann, bevor es dann auch geschlossen wird. Weshalb wir ja immer wieder auf diese Geschichte gucken und sagen, wird denn diese 10-jährige Haltefrist mit der steuerfreien Veräußerung irgendwann abgeschafft? Aber also, ich tue mich schwer damit,
Aber
da
es ist
vom
nicht
Miss.
im Sinne des Gesetzgebers, ne?
Ja,
Oder der
okay, aber
Idee
im
der
Sinne,
Besteuerung, ne?
das verstehe ich alles, aber deswegen ist es kein Missbrauch. Und wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht in diese Diskussion geraten, weil auch weil dann sind wir schnell wieder bei so Themen wie Cum-Ex. Da haben wir gesagt, das ist zwar legal, aber nicht legitim. Und mit der Legitimitätsdiskussion, also ich finde ich ja auch nicht gut, was da gelaufen ist, aber es war zu dem Zeitpunkt, war es grau bis legal. So, und das war vom Gesetzgeber nicht gewollt, aber es war möglich. So, da hat der Gesetzgeber in Wahrheit gepennt. Trotzdem hat man hinterher jemanden an die Wand gestellt, der die Möglichkeiten genutzt hat. Und ich finde, wir müssen da sehr klar trennen. In einem Rechtsstaat gibt es Regelungen, die sind nicht ganz trennscharf. Und wenn man da eine Lücke findet, dann muss die Nutzung auch möglich sein, ohne dass man gleich diskreditiert wird in einer Form von, das ist aber missbräuchlich. Nicht im Sinne des Gesetzgebers, absolut, aber er denkt ja auch viele andere Sachen nicht zu Ende, also nutze ich die Paragraphen, wie sie sind.
Das ist richtig. Also von der Wortwahl her, ich bin bei Cum-Ex, bin ich nicht so tief drin in der juristischen Prüfung. Ich glaube, dass das schon, naja, okay. Aber okay, missbräuchlich ist zu weitgehend, aber es ist nicht in der intendierten Weise angewendet. So würde ich es
Genau.
vielleicht sagen, ja.
Wie viele
Und
von den Gesetzen, die.
deswegen finde ich die Buchwertfortschreibung da eigentlich sehr sachlogisch, ja? Dass du es einfach sagst, und das macht ja auch keinen Sinn. Also warum habe ich jetzt mehr Abschreibungsmöglichkeiten, nur weil das in neuer Hand ist? Ja, die Immobilie ist ja die gleiche. Und warum ist jetzt auf einmal der Wertverlust oder die Abschreibung höher, nur weil ich einen neuen Besitzer habe oder einen neuen Eigentümer habe?
Naja,
Also
wenn
das
ich
macht
mal.
tatsächlich keinen
Ja,
Sinn.
aber wenn ich mal in den Sinn des Gesetzgebers einsteige, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich die Immobilie veräußere, dass ich dann auch wieder Abschreibungsmöglichkeiten habe. Dass das innerhalb einer Ehe passiert, war jetzt irgendwie nicht die Idee. Aber, oder innerhalb einer Partnerschaft, das war nicht die Idee. Das ist alles sofort okay. Aber, dass ein neuer Eigentümer wieder die Möglichkeit hat, auch abzuschreiben, macht ja durchaus Sinn, weil der soll ja auch in den Genuss der Abschreibung kommen, wenn er gerade erst gekauft hat. Warum? Weil sonst würde ja für den Bestand gar nichts mehr zustande kommen an Abschreibung.
Mitunter kann das passieren, wenn man eben sagt, die Immobilie ist ja zum Beispiel schon vollständig abgeschrieben. Ja, das äußert sich natürlich irgendwo in den Preisen, das ist ganz klar. Und wenn ich dann wieder saniere, klar, dann kann ich das wieder neu abschreiben.
Ja, aber also
Aber
jetzt
es ist
noch mal
schön,
im
dass
Sinn.
es ist schön, dass wir nicht immer einer Meinung sind,
Ja, ich meine,
Frank.
so im Sinne des Gesetzgebers, glaube ich, macht es total Sinn, auch einem neuen Eigentümer die Möglichkeit zu geben, abzuschreiben. So, und das ist einfach, dass das dann ausgenutzt wird, okay. Oder also ausgelegt wird im Sinne von, ja, ausgenutzt ist ja, es ist genutzt. Also jetzt mal nicht in der negativen Konnotation dieses Wortes. Gut, aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz in da reinschauen, wie ist die politische Debatte aktuell? Ich meine, die Bündnis 90, die Grüne, dass ich mit denen jetzt irgendwie nicht auf einer Linie schwinge, das ist hinlänglich bekannt. Aber sie haben diese hysterische Idee jetzt eingebracht als Gesetzesentwurf. Schreiben 6 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen dran und sagen, jetzt kommt das alles. Was glaubst du, kommt es oder gibt es genug ökonomischen Sachverstand, der hinterher auch die Effekte bewerten kann, damit dieser Schwachsinn nicht kommt?
Also wichtig ist ja, Bündnis 90 Grüne sind in der Opposition und in der Opposition kann man immer ganz viel verlangen, ja, und ganz viele Ideen einbringen. In der Bundesregierung ist das aus meiner Sicht kein großes Thema und das hat ja einen wichtigen Grund auch. Das ist ja etwas, was erst langfristig Steuereinnahmen generieren kann. Also du kannst es eigentlich nicht rückwirkend einführen. Ich glaube, die Grünen hatten sogar diese Idee mit drin, dass du es jetzt rückwirkend machst.
Was im
Da
Übrigen,
gibt es
entschuldige,
aber
dass ich dir da ins Wort falle, für den Rechtsstaat eine Katastrophe ist, ne? Dass immer
richtig,
mehr
genau.
auf diese Ideen gekommen wird, dass man sagt, oh, das könnten wir auch rückwirkend machen. Nee, nee, liebe Leute, also ein bisschen Rechtsstaatlichkeit muss es hier schon, so viel politischer Fingerzeig muss an dieser Stelle möglich sein. Also das
Genau,
ist
also das
wirklich eine
ist
Katastrophe.
eigentlich, ich glaube auch nicht, dass das durchkommen würde, ja, also das, da könnte das Verfassungs- oder würde wahrscheinlich das Verfassungsgericht intervenieren. Also das heißt, das ist eher etwas, was in Zukunft wirkt und dann natürlich, wovon eine aktuelle Bundesregierung auch nicht viel hat. Und ich glaube auch, dass die klug genug sind zu sagen, ja, das ist in der jetzigen Situation, wo es jetzt gerade ohnehin knapp ist im Wohnungsmarkt und wo wir eher ja das Problem haben, dass wir zu wenig Angebot haben als zu viel Angebot haben, dass das jetzt nicht kommt. Also ob es grundsätzlich nicht kommt, das wage ich jetzt nicht zu sagen. Wir haben jetzt in vielen Sondierungspapieren immer wieder die Idee kennengelernt, dass es gesagt wurde, wir müssten daran. Es kann irgendwann durchaus passieren, aber ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit kommen wird. So viel vorweg. Und ich meine, das macht es dann vielleicht auch nochmal interessanter, jetzt in den Immobilienmarkt zu investieren und zu sagen, ja, jetzt nutze ich diese Möglichkeiten nochmal. Aber wie gesagt, wenn es dann kommt, dann muss man zumindest gewährleisten, dass es jetzt keine Überbesteuerung der Immobiliengewinne gibt, sondern dass es dann zumindest vergleichbar ist mit dem, was wir eben bei der Abgeltungssteuer haben. Also eine Besteuerung zum persönlichen Grenzsteuersatz wäre wirklich eine Katastrophe. Das würde dann in die völlig gegenläufige Richtung wirken, wenn dann eher vielleicht wirklich ein Modell wie in Frankreich.
Sehr, sehr gut. Dann hetzen wir an dieser Stelle nicht weiter und hoffen auf den ökonomischen Sachverstand des Gesetzgebers und dass sich auch eine SPD nicht einlullen lässt von so einer grünen Fantasie, weil da wäre ja durchaus dann eine reale Gefahr da. Und dass die beiden sich manchmal viel näher sind, als uns allen lieb ist, haben wir ja in der Vergangenheit leider auch immer wieder bemerkt. Insofern danke dir, Michael, für die sachliche Betrachtung dieses Themas. Ich danke dir da draußen für das Interesse an diesem Thema. Für den Fall, dass wir eine Frage nicht bearbeitet haben, dann schreib sie uns bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und wenn du noch 2 Sekunden hast, dann bitte abonniere uns, ganz egal, wo du uns hörst. Und ein Kommentar wird uns auch helfen, auch auf YouTube, wie immer du magst. Es dauert echt nicht lang und wird uns sehr, sehr helfen. In diesem Sinne, macht es gut und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen.
Eigentumswohnung, Ferienwohnung, Hotel. Im Berglässig-Hotel Bodenmais erwirbst du dein eigenes Hotel-Apartment mit eigenem Grundbuch. Du erhältst Pachteinnahmen und kannst deine Ferienimmobilie gleichzeitig selbst genießen. Mit allen Annehmlichkeiten des 4-Sterne-Hotels und ohne Aufwand für Vermietung oder Gästebetreuung. Lerne die Hotel-Apartments im Berglässig-Hotel Bodenmais bei einem Probewohnen persönlich kennen. Alle Informationen finden sich unter berglässig.de/1a-Lage. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, ebenso wie die Kontaktmöglichkeiten zu unserem Kooperationspartner und zum Team der 1a-Lage.